Sprich mit mir.
Nicht einfach.
Friedrich Merz soll sich warm anziehen.
Should you get a pay?
Mr. President, have mercy upon the people.
Volle politische Risiko.
Rambo Zambo.
Der Kommunikationspodcast
Theorie und Praxis
mit Klaus Ohnesorge und Andreas Horchler. Sprich mit mir. Heute nur Mut, die Bühne ist nicht dein Feind. Klaus, ich glaube, als Ertrag aus den vergangenen Folgen hatten wir so das Gefühl, nochmal so einen Chaka-Moment erzeugen zu müssen oder zu wollen für all die Klienten, die ganz gerne auf die Bühne wollen, aber dann konfrontiert sind mit etwas, was man im musikalischen Bereich so Stage Fright nennt, also die Angst vor der Bühne. Und wir versuchen mal ein bisschen Abhilfe zu schaffen, aber natürlich im ersten Teil ist es immer ganz wichtig, dass man die Symptome mal ermittelt. Woran liegt es eigentlich, dass Menschen plötzlich, wenn sie diese 3 oder 2 oder 4 Stufen gehen, plötzlich in eine andere Welt eintauchen? Und vielleicht fangen wir einfach mal damit an, zu reflektieren, wie das für uns war und wie es für uns ist. Wie war es für dich? Böse Frage direkt am Anfang, ich weiß.
Na, das ist ja super, aber das war am Anfang die Hölle. Und wir müssen vielleicht noch mal ganz vorne anfangen, dass wir sagen, was ist die Bühne? Und die Bühne ist ja nicht wirklich nur die Bühne im wahrsten Sinne des Wortes, dass du wirklich auf so einer Stage stehst, sondern die Bühne ist ja jeden Tag da. Jedes Gespräch ist eine Bühne, jede Diskussion ist eine Bühne. In der Schule ist es eine Bühne, wenn du in der Klasse als Schüler sitzt und wirst gefragt, bist du auf einer Bühne, weil du kommunizierst. Privat in Gespräch mit Partner, Partnerin, Freunden, alles Bühne. Sportverein, Musikverein, alles Bühne.
Ganz genau.
Und das sage ich auch immer den Menschen im Seminar. Ihr seid permanent auf eurer Lebensbühne.
Ja.
Und wenn die das so hören, dann wird denen erstmal klar, ach du meine Güte, was ist denn da los? Und dann sage ich, ja, und guck dir das an. Und wir beschäftigen uns nicht mit unserer Kommunikation. Das ist echt grob fahrlässig. Und wenn das dann einsetzt, dieses Bewusstsein, dann kannst du natürlich auch steuern. Ich war ja wirklich bis 20 war ich echt ein introvertierter Typ. Ich wollte nicht mich zeigen. Ich war eher zurückhaltend bis auf dem Fußballplatz. Da war es immer anders. Da war diese Mutation, aber das ist auch okay. Und sonst, mein Vater war genervt davon. Der wollte immer, dass ich nach vorne und geh mal und ich habe das nicht gemacht. Und dann irgendwann hat sich das geändert. Aber dann auf die richtige Bühne zu gehen, das war natürlich am Anfang auch eine echte Herausforderung. Aber da kommen ja dann alle Gefühle und Symptome zusammen, über die wir gleich sprechen. Aber das, um das zu bemühen, diese Formulierung, das ist ganz weit am Anfang aus der Komfortzone.
Es ist total witzig, dass du erzählst, und ich erinnere mich an ein paar Familienfeste und so, dass du so ein Introvertierter warst. Und ich kann das auch bestätigen. Ich hatte so das Image oder glaube, das Image gehabt zu haben, als junger Mensch irgendwie so eine coole Socke zu sein, lange Haare gehabt und so und irgendwelche bescheuerten Klamotten, also all dieser Firlefanz, den man da so gehabt hat, ne? Und hab aber da echt Poker gespielt. Also ich habe zum Beispiel in meinem Jahrgang die Abiturrede gehalten und so oft ich mir da ins Hemd gemacht habe, das kann man nicht zählen. Also insofern Stage Fright ebenso vorhanden und da spielt es, und ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Erkenntnis, gar keine so riesige Rolle, ob du introvertiert oder extrovertiert bist. Es gelten dann erstmal andere Spielregeln. Und ich fand den Hinweis, dass wir auf unserer Lebensbühne, also permanent sind, eigentlich schon super wertvoll. Da sind wir schon eigentlich bei der Lösung, schon nicht mehr bei den Symptomen. Denn in dem Moment, wo ich das begreife, dann bin ich ständig auf der Bühne und kann auch ständig üben.
Wir sind ja quasi in einem Dauertrainingsmodus, das dürfen wir ja feststellen.
Auch hier im Podcast so, natürlich.
Absolut. Überall sind wir gefordert kommunikativ. Und deshalb ist es ja so wichtig, dass wir darüber sprechen, dass wir uns damit auseinandersetzen. Warum wir diese Angst haben, ist natürlich total spannend. Und da liegt ja vielleicht dieses Bedürfnis zugrunde, wir werden gerne gemocht. Wir werden gerne gemocht und wir hätten gerne, dass uns alle gut finden und wir wollen uns nicht blamieren. Und da sind wir so bei diesem Ding, schlechte Erfahrungen gemacht, vielleicht schon mal Kritik bekommen, konditioniert worden. Vielleicht haben Leute mal gelacht, als wir in der Klasse was gesagt haben, was da komisch ankam. Vielleicht hast du auch mal in einem Gespräch mit einem Professor an der Uni, mit einem Ausbilder, mit einem Arbeitgeber schlechte Erfahrungen gemacht und die haben dich abgekanzelt. Also das ist ein großes Feld auch. Und dann werden wir konditioniert und da kommt ja diese Unsicherheit. Und wenn es eine echte Bühne ist, also jetzt wirklich eine Bühne, nicht die Lebensbühne nur, dann ist das so eine außergewöhnliche Situation und da kommen all diese Dinge hoch in unserem System und sagen, Achtung, Achtung, jetzt bist du noch exponierter, jetzt bist du noch schutzloser und dann gucken dich die Augenpaare an und dann denkst du, hoffentlich mögen die mich und dann hast du Stress, da hast du hier oben im Kopf, hast du richtig Stress, aber den verursachen wir ja selber, weil wir könnten es runterbrechen, ne?
Ja, genau. Also die Angst auch, sich zu blamieren. Du hast die Formel gewählt, wir möchten gemocht werden. Das ist so ein Urantrieb, der psychologisch wahrscheinlich in unserem Kleinhirn, irgendwo im Stammhirn wohnt. Ja, also so Urreflexe, die uns dann eben bewegen, Dinge zu tun oder auch zu lassen. Und der Fluchtreflex hat eine Menge mit der Bühne zu tun, weil die Exposition da natürlich vollkommen gegeben ist. Und in dem Moment die Fähigkeit, die Möglichkeit, dass ich mich blamiere, unverhältnismäßig größer ist als in anderen Situationen. Ne?
Definitiv. Du stellst dich ja dieser Situation und dass da irgendwas passieren kann, was dich überrascht. Ja klar, die Wahrscheinlichkeit ist deutlich höher. Aber dass wir gemocht und geliebt werden wollen, ist ja klar. Weil in dem Moment, in dem wir auf die Welt kommen, wenn alles gut läuft, werden wir bedingungslos geliebt als kleine Kinder. Nur weil wir da sind, hey, und das geht ein bisschen abhanden, oder? Na gut, ja, uns beide genau. Jetzt ausgenommen, aber hey.
Nein,
werden wir bedingungslos geliebt und alle finden es toll, wenn du in die Windel machst und noch ein Bäuerchen machst. Später wird das nicht mehr gefeiert, ja.
Ja,
also da
ja.
Müssen wir ganz klar sagen, das ändert sich. Und dann kommt halt diese Erfahrung dazu. Und dann hast du mal schlechte Erfahrungen. Und das ist ja das, was dann etwas mit den Menschen macht. Bei dem einen sind es echt schlimmere Erfahrungen oder die echt an die Substanz gehen, die dich im Selbstvertrauen zweifeln lassen oder sogar im Selbstwert, was noch schlimmer ist. Das spiegelt sich in so einer Bühnensituation natürlich umso mehr wieder oder zeigt sich noch mehr. Ja, wenn du sehr geerdet bist oder, wie ich gerne sage, wenn du mit dir im Reinen bist und weißt, was du kannst und was du nicht kannst, dann kannst du die Bühne einfacher für dich auch in Beschlag nehmen, weil du sagst, ich bin so, ich weiß das und ich finde mich super. Ich finde mich gut mit meinen Defiziten und dann gibst du halt Gas in deinem Rahmen und mit deiner Expertise. Die Leute, die sagen, boah, ist das überhaupt gut genug, was ich mache, die haben gleich den nächsten Stress im Kopf.
Die Psychologie kennt den Begriff des Imposter-Syndroms. Das hat damit zu tun, genau wo du geendet bist. Mensch, bin ich gut genug, um überhaupt inhaltlich, ja, formal, dramaturgisch das zu transportieren, was jetzt erfordert ist auf dieser Bühne, auf der Lebensbühne, der Bühne im Saal, wo ich als Speaker unterwegs bin. Und das ist auch was ganz Urtümliches. Bin ich genug? Ne? Und ich habe gleich auch oder nachher auch ein Beispiel in unserer Rubrik, wo sehr, sehr klar gemacht wird, wir sind alle genug. Ja? Und dieses Genugsein, glaube ich, ist in Deutschland noch unterentwickelter als in anderen Ländern, hängt möglicherweise auch damit zu tun, dass man gerade im angelsächsischen Sprachraum, in der Grundschule, zum Teil im Kindergarten, müssen die Kinder auf die Bühne natürlich, müssen natürlich einen Vortrag halten, müssen natürlich über ein Thema referieren und zwar nicht so, wie wir das gewohnt sind aus unseren Mittelstufenklassen oder so, mal so ein 10-Minuten-Referat halten, möglichst geht schnell vorbei. Und also die sind dann wirklich auf relativ großen Bühnen von vornherein schon. Und dieses Defizit müssen wir natürlich irgendwie in unserem Sprachraum so ein bisschen wettmachen, ne? Weil, also ich habe höchstes Verständnis dafür, dass Menschen sagen, oh Mensch, ich habe meine ingenieursmäßige oder wie auch immer geartete Expertise, aber geh mir fort mit irgendwelchem Public Speaking, ja?
Tatsächlich. Aber dieses nicht gut genug zu sein, hängt ja oft auch zusammen mit diesem Treiber, diesem Perfektionismus. Ich kann dir gar nicht sagen, wie oft ich das höre, auch in den Seminaren und Workshops, dass die Menschen sagen, ich bin Perfektionist. Und das stresst dich.
Ja.
Weil Perfektionist sein heißt ja übersetzt für mich, boah, so richtig gut genug wird es nicht sein, weil wer ist schon perfekt? Und dann sage ich, ey, du bist, wie du bist, gib deine 100%, das ist mehr als genug. Vertrau dir doch mal. Und dann kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Wir haben häufig hier im Podcast erwähnt, dass Menschen Menschen folgen. Aber das geht ja nur, wenn du auch als solcher wahrgenommen wirst, also auch mit Schwächen oder mal mit Emotionen oder dass du vielleicht mal einen Texthänger hast oder plötzlich ist es so emotional tatsächlich, dass dir eine Träne runterläuft. Aber das sind ja diese tollen Momente, in denen die Menschen sich mit jemandem auf der Bühne verbinden. Also besser geht es ja nicht. Du willst ja nicht diese allglatten Superstars, die überhaupt keinen Fehler machen. Also das wirst du nirgends bestätigt bekommen. Natürlich kann ich mir einen tollen Speaker, Speakerin alles anhören, aber es geht am Schluss um Verbindung. Und den kriegst du hin, wenn du völlig normal bist mit allem, was du hast. Alleine das müsste ein Hauptargument dafür sein, einen Tick entspannter auf diese Bühne zu gehen und es einfach sein Thema darzubieten und einen Impuls zu geben. Und dann ist alles gut. Weil ich will das auch immer runterbrechen, weil die Menschen sich selber so einen wahnsinnigen Druck machen über Perfektionismus, über ich muss allen gefallen. Du musst auch nicht allen gefallen. Du musst nicht allen gefallen.
Ganz genau so.
Denk doch mal an unsere leicht politisch gefärbten Folgen. Da gibt es Leute, die finden das zum Teil nicht gut. Und soll ich dir was sagen? Ich finde es Weltklasse, dass es so ist. Weil dann gibt es zumindest ein bisschen Reibung, dann gibt es ein bisschen Diskussion. Ich mag das total. So wie wir das machen. Dass wir einfach drüber sprechen. Ich möchte die Menschen echt entspannen. Und da hilft vielleicht nochmal, möchte ich nochmal andocken, das Bild von der Lebensbühne, auf der wir den ganzen Tag stehen.
Ja, es ist ein ganz wunderbares und unvergängliches Bild. Und ich möchte ganz gern das, was du jetzt gerade gesagt hast, auch nochmal verstärken. Und das können wir tun in unserer Rubrik. Sprich mit mir, was uns aufgefallen ist. Rausgesucht habe ich mal Klaus Brené Brown. Das ist eine amerikanische Sozialwissenschaftlerin, Autorin, hat psychologische Schriften zur Lebensführung verfasst und einen der berühmtesten TED-Talks überhaupt gehalten im Jahr 2010. Und der heißt The Power of Vulnerability, also die Kraft der Verletzlichkeit. Millionen von Klicks, und da geht es schlicht und ergreifend um Empathie, um Zugehörigkeit, um Liebe. Und die schreibt zum Beispiel in ihrem Buch Dare to Lead, also sich wagen zu führen, Courage is contagious. Courage ist ansteckend. Und Courage hat in ihrer Welt wahnsinnig viel mit der Verletzlichkeit zu tun. Sie sagt, die Verletzlichkeit ist der Geburtsort, the birthplace of courage, creativity, innovation. Also alles hängt irgendwie damit zusammen, sich zu zeigen als Mensch. Und das hast du ja ganz stark referenziert. Und hören wir mal ganz kurz in den kleinen Ton rein, den ich vorbereitet habe aus diesem berühmten TED-Talk.
This is what I have found. To let ourselves be seen. Deeply seen. Vulnerably seen. To love with our whole hearts, even though there's no guarantee. And that's really hard. And I can tell you as a parent, that's excruciatingly difficult. To practice gratitude and joy. In those moments of kind of terror, when we're wondering, can I love you this much? Can I believe in this as passionately? Can I be this fierce about this? Just to be able to stop and instead of catastrophizing what might happen, to say, I'm just so grateful. Because to feel this vulnerable means I'm alive. And the last, which I think is probably the most important, is to believe that we're enough. Because when we work from a place, I believe, that says, I'm enough, then we stop screaming and start listening. We're kinder and gentler to the people around us and we're kinder and gentler to ourselves.
Ich fasse mal ganz kurz zusammen, so konsekutiv. Sie sagt, das habe ich rausgefunden, gesehen, tief gesehen, verletzlich gesehen zu werden. Das bedeutet, von ganzem Herzen zu lieben, auch wenn es keine Garantie gibt. Und das ist wirklich schwer, sagt sie. Das kann ich Ihnen als Elternteil sagen und ich glaube, das können du und ich auch bestätigen, dass das Invest nicht immer direkt ein Return on Invest sozusagen nach sich zieht. Sie sagt weiter, es ist unerträglich schwierig, Dankbarkeit zu üben, zu genießen und diese Momente des Schreckens, in denen wir uns wundern. Kann ich dich so sehr lieben? Kann ich so leidenschaftlich an etwas glauben? Kann ich entschlossen genug sein, nur um aufzuhören, mir ständig Katastrophen auszumalen und zu sagen, dass ich einfach dankbar bin, weil meine Verletzlichkeit bedeutet, dass ich lebendig bin. Und das letzte, wahrscheinlich wichtigste, daran zu glauben, dass wir genug sind. Denn wenn wir glauben, genug zu sein, dann hören wir auf zu schreien und fangen an, zuzuhören. Wir sind freundlicher und sanfter zu den Menschen um uns herum und zu uns selbst. Hat direkt natürlich mit dem von dir angesprochenen Perfektionismus zu tun. Und hier haben wir eigentlich ein Magifix, ein Lösungspotenzial von einer sehr bekannten Rednerin, die wahnsinnig einfache Dinge sagt. Und auf der Lebensbühne, auf der Saalbühne zu bestehen, in einer Interviewsituation mit Medien, im Fernsehen, im Radio zu bestehen, hat unfassbar viel damit zu tun, sich klar zu machen, sich deutlich zu machen. Ja, ich gehe da rein in diese Situation, es wird nicht perfekt sein. Ich werde mich mit meiner Verletzlichkeit zeigen und werde tausendmal mehr daraus ziehen, als ich glaubte am Anfang, bevor ich da hochgegangen bin.
Ja, die ist richtig stark, die Brené Brown. Ich kenne den TED-Talk, ich habe auch ein paar Bücher gelesen von ihr, das ist echt großartig. Und ich meine, sie erzählt in dieser Rede sogar davon, dass sie immer einmal im Jahr mit ihrem Mann irgendwo Urlaub macht und sie schwimmen morgens und plötzlich reagiert er ganz komisch und sie denkt, boah, der liebt mich nicht mehr, der findet mich nicht mehr attraktiv nach all den Jahren und die Kinder und ein paar Kilos mehr. Und am Ende kommt raus, dass er Ängste hat. Und er traut sich irgendwann, weil es ja eben nicht selbstverständlich ist, als der starke Mann, Achtung Klischee, das zu sagen. Und das ist so ein Aha-Moment für sie, so habe ich das im Kopf von diesem Vortrag, dass sie sagt, boah, dann hat er seine Verletzlichkeit gezeigt. Und das hat mit uns viel, viel mehr in die richtige Richtung gemacht, als vorher dieses Schauspiel, ich bin der Starke, und sie hat es auf sich projiziert und negative Schlüsse gezogen. Also du siehst, das ist jetzt ein Beispiel in der Ehe, und das kannst du in alle Bereiche übertragen. Und sie sagt ja auch, oder sie spricht ja auch viel über Führung, ne? Und deshalb ist das mittlerweile einer der wichtigsten Sätze, die ich in Führungsworkshops sage, zu den Führungskräften. Zeigt euch auch verletzlich, weil ihr habt auch da die Nähe und keiner weiß immer, wie es funktioniert. Keiner weiß sofort die richtige Lösung. Und dann sagt das auch. Und die Leute werden sagen, boah, das ist echt total ehrlich, ne?
So, Klaus, und jetzt ist die spannende Frage. Wir können das Ereignis beziehungsweise die Erfahrung mit den Führungskräften als Blaupause für die Kommunikation generalistisch nehmen. Machen wir uns nichts vor. Vor 10 Jahren, vor 15 Jahren hätte man einer Führungskraft gesagt, zeig dich verletzlich, der hat einem einen Vogel gezeigt und hätte gesagt, geh nach Hause, du spinnst ja wohl, ne?
Wärst du als Trainer
raus gewesen.
Hättest du viel Freizeit gehabt.
Genau. So. Also, dieser Shift ist natürlich im Gange. Ich würde jederzeit behaupten, der ist alles andere als abgeschlossen. Wir sind in diesem Prozess und wir haben, keine Ahnung, Familienunternehmen, wir haben auch Corporates, wo scheinbar, naja, Wein gepredigt und Wasser getrunken wird, wo man irgendwie bei sehr alten hierarchischen Top-Down-Mechanismen bleibt und im Prinzip für die Verletzlichkeit so ein paar Textbausteine aus dem Kommunikations-ABC nimmt. Und das ist dann nicht ernst gemeint. Ich glaube, da sind wir in vielen Bereichen auch noch. Das gilt natürlich als Blaupause auch für all diejenigen, die jetzt nicht auf nur der Lebensbühne, sondern auch auf der Veranstaltungsbühne unterwegs sind, die möglicherweise sagen, ja, habe ich alles schon mal gehört mit dieser Verletzlichkeit, aber ich möchte ja doch als Autorität da auf der Bühne erscheinen und so weiter und dann ist alles schon wieder vergessen in dem Moment, wo ich oben am Mikrofon stehe. Also die Frage wäre, und da können wir vielleicht beide mal in Klingelbeutel unsere Thesen, unsere Gedanken einspeisen und reinschmeißen, wie trainiere ich diesen Muskel der Verletzlichkeit, der Imperfektion?
Ich glaube, wir müssen den nicht wirklich trainieren, weil in dem Moment, in dem wir einfach ehrlich sind und ganz normal sind, selbst wenn wir auf der echten Bühne stehen, bist du unterwegs. Wenn du hingehst und sagst, okay, ich will hier autoritär auftreten, weil das vermittelt Stärke, ich straffe mich mal, hab einen Stock im Hintern, Entschuldigung, ja, spreche ein bisschen lauter, ziehe mich auch noch so an, hab einen strengen Blick und so spreche ich dann auch noch, ja, und renne dann mit dem Stechschritt über die Bühne. Kann ich das machen? Aber dann bist du aus der Zeit gefallen. Natürlich gibt es genügend ältere Semester, ich sage ja ganz gerne Silberrücken, die haben das so gelernt, ja. Die kann ich das auch nicht vorwerfen, aber die Zeiten ändern sich und wir kommen immer mehr junge Leute rein und die können mit dem Kram gar nichts mehr anfangen. Und ich rede nicht davon, dass wir Leute in Watte packen. Ich rede davon, dass wir ganz natürlich sind auf der Bühne. Wenn du den Schritt hinbekommst, und das haben wir schon x-mal gesagt, sprich auf der Bühne so, als würdest du zu einem Freund sprechen. Im normalen Gespräch. Das ist für mich der Schlüssel. Und dann bist du dran und dann kann Folgendes passieren. Dann erzählst du eine Geschichte und die erwischt dich gerade. Ich habe hier und da im Seminar darüber gesprochen, als meine Mutter gestorben ist. Weil mir die Botschaft so wichtig war, dass sie mir ein Leben lang gesagt hat, Klaus, ich glaube an dich und du kannst alles schaffen. Das hat die mir ein Leben lang gesagt und das hat die mir das letzte Mal, als sie bei Bewusstsein war, auch gesagt. Und manchmal, wenn ich das erzähle, zerlegt es mich. Dann merkst du, wie alles anfängt zu zittern und die Tränen kommen. Und manchmal komme ich normal durch. Das ist Tagesform oder wie gerade die Emotion ist. Und bitte, das ist nicht geprobt, weil ich hasse es, Emotionen schauspielerisch rüberzubringen. Das ist, finde ich, widerwärtig. Ich sag's extra so. Und wenn es dich erwischt, dann ist es so. Und dann haben die anderen Leute, wenn sie gerade vielleicht das ähnlich erlebt haben oder du erwischst sie mit deinen Worten, weil du es so formulierst, wie du es formulierst, siehst du Wasser in den Augen bei den Leuten. Das ist, für mich ist das ein besonderer Moment. Aber ich mache natürlich auf. Jetzt kann ich nicht ausschließen, dass da einer sitzt und sagt, ein Redner, ein Anwalt, jetzt heult der hier rum. Das darf er gerne denken, aber das interessiert mich in dem Moment gar nicht, weil ich bin in dem Moment sowas von echt. Und wenn es mich erwischt und beim ersten Mal, als eine Träne kam, irritiert das, glaube ich, ne? Dann fühlt
dich auch. Absolut, natürlich.
Das ist ja ganz anders nochmal, als wenn du einen Texthänger hast oder der Faden ist gerissen. Aber wenn du das verstehst, weil es eben nicht geschauspielert ist, sondern weil es eine besondere Bühne ist und du bist du und zeigst was von dir, ist das total wertvoll in dem Moment. Und hoffentlich nicht nur für den, der spricht, sondern auch für die, die dabei sind. Erinnerst du dich noch an die Geschichte, die wir hatten? Da ging es um Einstieg und Ausstieg einer Rede. Und da habe ich das von einem Kinderhospiz erzählt. Ich habe sehr viele Infos bekommen von Leuten, die sagten, boah, was für eine Geschichte, das gibt's doch gar nicht. Mir kamen ja fast die Tränen. Sag ich, ja, mir auch. Aber es ist einfach tief. Und wenn es mich berührt, weiß ich zumindest, ich bin auch noch am Leben und habe Puls. Wie geil ist das denn?
Ich glaube, ich würde auch ganz gerne nochmal wiederholen. Ich habe das in einer anderen Folge auch schon mal gesagt. Und ich bin ein Gläubiger. Ich praktiziere das. Egal, ob im Saal 30 Menschen sind oder 3000 sind, die Fähigkeit, solche Geschichten, auch persönliche Geschichten, emotionale Geschichten zu erzählen, diese Tür, dieser Vorhang geht umso weiter auf, wenn ich mich einfach darauf konzentriere, ich suche mir eine x-beliebige Person in diesem Publikum aus und die gucke ich an und zu der spreche ich und ignoriere den kompletten Rest des Saals. Das macht es intim, das macht es nah, das erleichtert es dir als Redner, diese Öffnung zu praktizieren. Und ich mache das seit Jahrzehnten und finde, das ist irgendwie, du bist auf der Bühne unter dem Licht, früher war das heiß, jetzt mit LED ist es nicht mehr heiß, aber immer noch grell und so weiter. Und natürlich ist es eine hochartifizielle Situation, Grundsituation, in der wir uns befinden. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, eine Person im Publikum mir auszudeuten und wirklich die zu adressieren und mit der zu sprechen, dann bin ich so gut wie safe.
Ja. Bin ich bei dir, nur dann kommt ja immer der Moment, in dem ich irgendwann wieder die anderen mitnehmen muss, damit die nicht raus sind. Das ist ein bisschen Timing, aber bitte nur zur Ergänzung. Ne? Hm. Aber ich habe vielleicht eine Story dazu. Im letzten Rhetorikseminar, was wir hatten, da ist eine Teilnehmerin dann nach vorne und es ging darum, dass sie über etwas spricht, was ihr wahnsinnig wichtig ist. Und sie hat von ihrer Tochter gesprochen. Und die hat es völlig zerlegt. Die hat wirklich geweint. Das war so emotional. Und ich habe nachher bewusst gefragt, hat irgendeiner von euch gedacht, sie ist nicht kompetent oder sie macht sich lächerlich. Nein, das Gegenteil war der Fall. Da war dann eine Verbindung in dem Raum, das war großartig. Und sie hatte nicht geplant, dass sie weint, weil das so rauskam, weil sie diese Beziehung zu ihrer Tochter hat. Sie hat das an ein paar Beispielen erklärt und war wohl offensichtlich sehr, sehr stolz auch. Und dann war das so und das war ein toller Moment. Weiß ich, hast du die Tage gesehen, als Friedrich Merz, der Kanzler, anfangen musste zu weinen?
Natürlich, klar.
Nehmen wir mal das Beispiel. Ich sitze da. Sehe das im Fernsehen. Jetzt kommt es, dann muss ich mich outen. Es war kurz ein bisschen fremd, weil er das nicht macht normalerweise. Ja, und weil er ja der Kanzler ist, der immer eher so ein bisschen verbindend im Moment als Kanzler in der Opposition der Angriffslustige war. Das war also ein ganz anderes Bild. Aber ich habe ganz schnell gesagt, guck mal hier, den zerlegt's gerade.
Ja.
Das geht ihm ans System. Und dann habe ich den Hut gezogen im übertragenen Sinne und dachte, guck, und das ist vor einem Millionenpublikum. Ich habe nur gewartet auf ein paar Kommentare, was denn mit dem, ja. Aber das habe ich gar nicht so wahrgenommen. Also das wurde einfach gesehen, dass ihm das so wichtig war und ihn so berührt hat. Ich fand das in dem Moment dann auch bemerkenswert und es zahlt auf das ein, was wir gerade besprechen.
Super wichtige Momente in der Politik, auch für ein Wahlvolk am Ende des Tages, dass gerade Spitzenpolitikerinnen, Spitzenpolitiker sich eben verletzlich, wie wir es gerade vorhin gehört haben, auch zeigen. Und lieber ein bisschen öfter wäre mein Ratschlag letztendlich, lieber ein bisschen öfter, natürlich nicht inszeniert, sondern natürlich, wie du gesagt hast, entweder es kommt zu mir oder eben auch nicht. Ne?
Das kann so eine Szene sein, aber sich verletzlich zeigen oder emotional zeigen würde ja auch heißen, ich zeige auch, wenn ich echt enttäuscht bin auf einmal mal. Das ist auch eine Emotion. Ich kann auch zeigen, dass ich wütend bin. Wir können x Talkshows nehmen und da gehen die Leute sich mittlerweile hart an. Ich hätte Spaß oder würde Respekt zollen, wenn dann einer sagt, boah, mich enttäuscht total, was Sie mir gerade unterstellen, Herr Lanz. Oder mich enttäuscht total, was jetzt gerade einer.
Wir brauchen so einen Klaus Kinski, ne?
Gut, das wird dann wieder gefährlich, ja. Wenn er dann so rumschreit, wie er Werner Herzog oder wie der jetzt angeschrieben hat bei Fitzgeraldo, dann musst du einen Helm anziehen, ja. Dann musst du einen Helm anziehen. Aber um das mal, das hört sich manchmal, und das ist vielleicht das Problem, das hört sich manchmal so an wie eine Technik oder wie ein Werkzeug. Und das ist es nicht. Wir sind nicht aus Kalkül emotional. Wir sind nicht aus Kalkül ein bisschen verletzlicher. Wir sind das, weil wir normal natürlich sind. Und das haben vielleicht viele suggeriert und beigebracht bekommen, dass das eben nicht geht. Gerade diese alte Führungsriege, die du ansprichst, das ging gar nicht vor einiger Zeit. Ja, das müssen die Menschen ja auch erstmal verstehen. Aber dann bist du anders unterwegs. Und wenn du so konditioniert wirst, und in Deutschland scheint das noch schlimmer in der Konditionierung zu sein als woanders, dann ist das ein Kulturschock, wenn du auf einmal sagst, boah, ich bin emotional oder ich kann auch eine Schwäche haben, ich kann einen Texthänger haben und trotzdem vertrauen die Menschen mir. Und dann ist es in Ordnung. Diesen Gedankensprung, den möchte ich echt nach vorne bringen. Ich möchte die Leute da ermutigen, das sich auszuprobieren und das einfach mal zu machen. Neulich war einer im Seminar, der hat gleich am Anfang in der ersten Übung einen Texthänger gehabt. Und der guckte so hilfesuchend um sich. Der hat es nicht gefragt. Die meisten fragen, kann ich nochmal von vorne? Werde ich das gefragt, sage ich sofort, auf gar keinen Fall. Mhm, und dann, was passiert? Die kommen über diesen Hänger drüber. Und dann stoppe ich und sage, das ist einer der großartigsten Momente für dich, weil du hast es einfach gemeistert. Und denkt irgendeiner, du bist ein Vollpfosten? Ganz im Gegenteil. Das ist ein geiles Learning. Und da müssen wir mehr hin, in diese Normalität. Und bitte als Abgleich, für ganz wichtig, das hat nichts damit zu tun, dass du weniger Kompetenz hast. Das ist, nein. Das hat ja mit deinem Fachwissen und deiner Expertise null zu tun. Das ist diese Wirkung und die Herangehensweise.
Ja, es gibt einen berühmten Musiker, ich kann das nicht zuordnen, dieses Zitat, aber das finde ich so bezaubernd, der sagte, konzertieren zu können ist, falsche Noten zu spielen und mit einem Lächeln auf dem Gesicht weiterzuspielen. Und das ist genau die Analogie, ne? Und ganz ehrlich, diese emotionale Seite, ich hatte vorletzte Woche einen Pharmakongress zu moderieren und es ging so dem Ende entgegen und natürlich, das hat viel Technik, so Innovation und so weiter. Und dann zu schaffen, so einen Saal dann wieder einzuschwören auf eine gemeinsame Mission, ist manchmal so eine richtige Aufgabe. Und dann hatte ich auch vollkommen ungeskriptet, so paraphrasiert jetzt sinngemäß, den Satz, Auto in Deutschland ist nicht mehr, das ist vorbei, ihr seid das neue Auto. Ihr müsst dafür sorgen, dass wir wieder Apotheke der Welt werden. Um das mal so zu sagen, der Saal hat geguckt wie Auto.
Ja, aber das musst du eben auch aushalten. Dann machst du da einen Punkt oder schlägst einen Flock ein. Da ist eine Provokation eventuell natürlich für viele auch drin. Das gehört dann auch dazu, weil das machst du in einem 1:1-Gespräch auch. Und das ist eben auch mit offenem Visier, mit allem, was du hast. Du kannst auch Gegenwind bekommen, je nachdem, wen du da hast. Und das ist wie in einer normalen 1:1-Gesprächssituation. Das ist auf der Bühne auch. Und das musst du nur für dich einpreisen. Du musst das einpreisen, aber wir sind uns da ja einig. Das ist alternativlos, weil letztlich sollte es auf der Bühne auch irgendwie ein Gespräch sein. Du kannst natürlich einen Vortrag runterknüppeln, ja, das ist völlig okay. Wir haben schon drüber gesprochen. Ich habe immer gerne Interaktion, ich habe gerne Fragen, ich habe auch Zwischenrufe. Dann lebt das und da kann dir alles passieren. Und da kannst du Gegenwind kriegen und du kannst so reagieren, du kannst schlagfertig sein oder du kannst einen schlechten Tag haben und nur noch stottern. Aber all das zahlt auf dich als Typ, als Typin ein und auf deine Natürlichkeit. Und sonst hangelst du dich irgendwo an einem Skript entlang und bist schnell wieder weg, damit ja keiner dich vielleicht in eine Situation bringt, in der du nicht furchtbar perfekt bist.
Klaus, lass uns mal nur Mut, die Bühne ist nicht dein Feind, darauf beruhen lassen. Ich weiß aus dem Vorgespräch für diese Folge, dass du schon ziemlich scharf darauf warst, eine politische Folge zu machen. Und wir werden jetzt in Bälde natürlich wieder eine machen. Friedensangebot. Lass uns so eine Schlagzeilensequenz machen sozusagen. In 3-4 Minuten, was dich im Moment politisch bewegt, damit wir das hier in den Podcast themenfremd und themenfrei nochmal mit reinbringen, weil ich weiß, du hast da einen relativen Druck, was Sprechbedarf angeht.
Oh ja, du bist ein sehr guter Zu- und Hinhörer.
I try my very best.
Ja, das ist so. Ich habe Druck auf dem Kessel da gerade, das stimmt. Aber ich möchte noch einen Satz zu dem Thema mit der Angst sagen. Da habe ich, glaube ich, neulich sogar was gepostet. Und der Satz, der heißt, gegen den Mut hat die Angst keine Chance.
Mhm, großartig.
Und, ja, und so sollte das sein. Lasst uns da mutig nach vorne gehen auf unsere Lebensbühne und dann kann nichts schiefgehen, weil wir sind genug. Wir sind genug. Druck auf den Kessel. Ich habe Druck auf den Kessel politisch. Eine Sache, die mich gerade sehr ärgert, ist eine Journalistin, also Kollegin.
Norddeutschen Rundfunk.
Ja, aber Julia Ruß hat eine Sendung, die heißt Klar, ne? Und da hat sie im Öffentlich-Rechtlichen doch eher konservative Thesen vertreten, um nicht zu sagen Mitte-Rechts. Es ging um Gendern, das ist, finde sie nicht gut. Sie hat auch das Thema Migration kritisch behandelt. Sie hat dafür viel Lob, aber auch viel Kritik, um nicht zu sagen Shitstorm-Dinger bekommen, selbst aus den eigenen Reihen. Anja Reschke hat sie ein bisschen bloßgestellt in ihrer Sendung. Und sie sagte, ja, das im Öffentlich-Rechtlichen ist schon schwierig mit Mitte-Rechts. Das ist schon eher links unterwandert. Sie hat auch ein Buch darüber geschrieben, wurde jetzt zumindest in Social Media ziemlich gefeiert von denen, die das ähnlich sehen. Und heute höre ich, es gab eine Unterschriftenaktion im ÖRR und sie ist ihre Sendung los. Es wäre nicht akzeptabel und sie zeigt sich wohl auf X. Ich habe selber nicht gelesen, ich bin da nicht. Noch nicht, aber nee, ich bin da nicht.
Ich
da
auch nicht,
da ja. habe ich noch, da schütze ich mich noch. Hat sie gesagt, sie wäre wahnsinnig enttäuscht darüber, weil sie immer davon ausgegangen ist, dass Medien auch heißt Vielfalt und viele Meinungen. Das, was zum Beispiel bei der Welt sehr in den Vordergrund gestellt wird, ich weiß, da gibt es Protagonisten, die du nicht magst, aber
allerdings.
Ja, ich weiß. Aber da leben die, die sagen, bei uns hat jeder Platz und wir diskutieren auch. Ne? Klar, wie die aufgestellt sind, weiß ich. Das ist so ein Ding, das beschäftigt mich sehr. Und natürlich diese Vorfälle in den USA mit diesem Attentat auf den Charlie Kirk. Und da hast du, das darf ich hier bitte mal offen sagen, ich habe da mich sehr mit beschäftigt, weil ich muss mich outen, ich kannte ihn nicht. Ich habe mich sehr damit beschäftigt und er hat echt aus meiner Sicht ganz schwierige Thesen vertreten. Mitte rechts wird nicht mehr reichen, schon extreme Sachen, sehr vom Glauben geprägt, ne, gegen Abtreibung, auch menschenverachtende Äußerungen. Aber er hat immer Gesprächsangebote gemacht an Unis, hat gesagt, überzeug mich, lass uns diskutieren, was ich gut finde. Man muss seine Meinung überhaupt nicht gut finden und finde ich in weiten Teilen offensichtlich auch nicht, soweit ich das weiß. Und da hast du mir aber auch gesagt, Klaus, wir sind vielleicht nicht dicht genug dran. Wir sind ja auch von den Medien beeinflusst. Und da ist natürlich ein Punkt, weil ich kannte ihn vorher nicht, was eigentlich ein Ding ist. Jetzt habe ich mich belesen, aber wer weiß. Mich regt es wahnsinnig auf, dass das Signal so ist, da ist jemand, der ist in seiner Meinung extrem und schwierig, macht aber ein Gesprächsangebot und was passiert? Da kommt jemand und erschießt den Mann. Jetzt könnte ich ein bisschen übertrieben sagen, da ist jemand, der macht ein Gesprächsangebot an Andersdenkende und die Folge ist, dass er getötet wird. Das ist jetzt vielleicht zugespitzt. Er ist weder ein Märtyrer, noch ist er jemand, der sowas verdient. Also dann muss man ganz normal sagen, Gewalt geht gar nicht. Aber was da so medial läuft, in alle Richtungen, ihn zu verklären, ist Quatsch, aber auch das zu bagatellisieren. Die haben in den USA Leute auf der Straße gefragt, die haben ganz viele gesagt, hat er verdient. Da raste ich aus. Jetzt gab es auch bei uns Medien, du weißt es, ZDF, da haben sich zwei Protagonisten geäußert. Die eine nimmt eine Auszeit, der andere soll sein Visum verlieren in den USA. Also da ist eine Menge los, will ich sagen. Und das beschäftigt mich sehr. Nicht, weil ich Partei ergreife, sondern weil ich sage, wer anfängt mit Gewalt irgendwie anders umzugehen und das zu bagatellisieren, der ist falsch abgebogen. Und da sind wir bei unserem Hauptthema doch. Es geht doch darum, so gegensätzliche Meinungen wir haben, dass wir darüber reden. Das, wie lange proklamieren wir das schon? Lass uns doch diskutieren. Und zumindest hat der Typ gesagt, überzeug mich. Und das ist ein Gesprächsangebot. Dass der nicht einfach war und kein Sympathieträger auf den ersten Blick, aber rhetorisch stark, ja. Das macht mir zu schaffen, wirklich.
Zu Kirk eine ganz kurze Bemerkung. Also wenn ein Mensch ermordet wird, wird ein Mensch ermordet. Da ist Ideologie erstmal absolut zweitrangig. Und man kann natürlich auch zum Beispiel Einlassungen von Barack Obama oder so zu diesem Kasus sich ansehen, die eben vom Schutz der Menschenwürde geprägt sind. Es wird natürlich von MAGA und von der derzeitigen Administration wird natürlich dieser Fall in der Tat jetzt auch genutzt. Man darf natürlich nicht vergessen, Kirk hat beispielsweise auf dem Peak von Black Lives Matter, als der George Floyd ermordet wurde, seinerseits kommentiert, also sinngemäß, naja, hat er verdient und hat kein Anrecht auf Leben und so. Also das war schon dann aller unterste Schublade seinerseits. Man sollte das komplett voneinander trennen. Und ich bleibe auch dabei, ich habe so das Gefühl, dass der Atlantik breiter wird, dass Europa und Amerika weiter auseinanderdriften gerade. Und das war mein Vorbehalt, gerade vor dem Hintergrund, dass ich eben ein paar Jahre Korrespondent in Washington selber war, ja, wie schwer es ist, saubere Berichterstattung abzuliefern, die auch in Deutschland so verstanden wird und ein Abbild, nachrichtliches Abbild der Realität ist und wie diese Realität ist. Und ich selber kenne Kirk auch nicht gut genug, um da kompetent Rede und Antwort zu stehen. Zum Kasus NDR. Ja, auch in diesem Fall, ich habe mich nicht sehr nah mit dem Thema beschäftigt, zumindest mal fragwürdig, bitte aber weiterhin auch darum um Verständnis. Die ARD ist natürlich ein Laden von vielen vollkommen voneinander unabhängigen Häusern. Und dann zu sagen, die sind alle links versifft, finde ich eben auch problematisch, weil aus meiner Objektbeobachtung, auch die ist ein paar Jahre her zugegeben, ist es so, dass eben die ideologisch verbrämte Berichterstattung, dass ein Journalist, eine Journalistin eher progressiv orientiert ist als konservativ. Ich glaube, das liegt in der Natur der Sache. Aber die absolute Mehrheit von Kolleginnen und Kollegen in meiner aktiven Zeit hatte kein Parteibuch. A und B ist niemals von einer Staatskanzlei oder von irgendjemandem instrumentalisiert worden, irgendetwas zu sagen oder zu verschweigen. So, nochmal den Einzelfall. Ich finde das auch, so wie du es vorgetragen hast, sehr bedenklich. Klar, das sollte man überprüfen. Und da geht der Ball eigentlich aus meiner Sicht sehr stark zurück ins Funkhaus nach Hamburg.
Ich lese gerade Ihr Buch, das ist recht spannend. Und natürlich.
Ist das so CDU oder ist das CSU oder ist das rechts davon? Also so dein Befund, wie würdest du sagen?
Nee, im Moment würde ich immer noch so, ach, das ist vielleicht so ein bisschen CDU-mäßig.
Okay.
Also da sind keine.
Also middle of the road mehr so.
Ja, ja, und ich möchte nur sagen, wir müssen da einfach mal hingucken, weil ganz ehrlich, es gibt Talkshows, da fällt es mir manchmal schwer mit den Moderatoren. Ja, es gibt eine Talkshow in der ARD, da habe ich damals gedacht, die Dame fällt über Habeck her, weil sie einen Fanclub aufmacht. Ich sag's mal ein bisschen polemisch. Das sind solche Sachen und ich schätze sehr an dir, Andreas, dass du immer gesagt hast, Journalismus heißt berichten, was ist, beschreiben, was ist und das ist was anderes als Meinung.
Ja, und kommentieren mit ganz klarer Kennzeichnung,
genau,
immer. Also mir geht, ich wiederhole das hier auch nochmal, der Haltungsjournalismus. Also das ist natürlich geschuldet dem Internetzeitalter und so. Ich finde das zum Finger in den Hals stecken, Entschuldigung.
Ja,
also bin da echt oldschool.
Ja, und ich mag das als Korrektiv. Nochmal, ich schätze auch, dass du gesagt hast, Klaus, Achtung mit den Themen. Ich bin da manchmal ein bisschen schnell. Ja, ich habe auch hier und da auf LinkedIn was gepostet. Aber mir geht es immer dabei um die Art oder das Thema, dass wir miteinander im Gespräch sind. Das ist mein Credo. Da bleibe ich dabei und das kann auch mal scheppern. Das muss nicht immer die Umarmung sein, verbal. Das ist überhaupt nicht. Aber hier sind wir gerade in so einem aufgeregten Szenario und du hast recht, wir brauchen, ich möchte auch unseren Hörern nur sagen, wenn es euch interessiert, beschäftigt euch damit, macht euch ein Bild, weil da ist gerade viel unterwegs und ich halte es für gefährlich, was das Miteinander angeht und ein Miteinander bräuchten wir mehr denn je, da sind wir uns ja einig und das ist gerade genau die entgegengesetzte Wirkung, also das driftet auseinander, da ist eine wahnsinnige Sprengkraft drin und es wird natürlich je nach Gusto angeheizt und ich will nur sagen, Achtung Leute, da ist ein Thema, bleibt wachsam, ich suggeriere gar nicht, was ich denke, aber das gefällt mir in den letzten Tagen überhaupt nicht, meine Töchter haben auch Redebedarf insoweit, ich merke das, junge Menschen.
Glaube ich.
Und das ist schon ein Ding. Ich habe auch in dem letzten Seminar war auch das ein Thema. Da ging das auch hin und her. Das heißt, die Menschen haben da schon ein Gespür für, was da gerade los ist. Und es ist so einfach nur die Medien und hin und her. Wir alle sind gefordert. Jedes Mal. Und dann sind wir bei unserem Punkt, den wir so oft hatten. Was ist das einzige Mittel? Wir müssen in den Infight. Wir müssen ins Gespräch.
Eins zu eins.
Wir gehen in die Diskussion. Eine Story, ganz kurz. Ich hatte heute eine Online-Gerichtsverhandlung. Ich war Kläger, habe eine Forderung von Mandant geltend gemacht. Auf der Gegenseite kam die Naturpartei, das heißt ohne Anwalt. Die Dame war so aggressiv, die war emotional. Die hat mir das Wort immer genommen, die hat mich unterbrochen. Und ich war nach einer Stunde echt genervt. Gell? Und dann wurde ich auch bockig und dann haben wir uns da angekeift. Hohe Güte an Kommunikation und der Richter musste schon lachen. Und dann habe ich irgendwann am Schluss gesagt, Sie haben so gekämpft jetzt. Können wir nicht einfach uns nochmal verständigen? Bitte geben Sie mir eine Chance, damit mein Name auch Programm ist. Du siehst, der letzte Strohhalm, den ich hatte, damit ich hier ohne, dann hat sie gelacht, sag ich, so gefällt mir das besser. Ey, wir haben am Schluss,
wunderbar.
Ey, wir haben am Schluss alles zurückgedreht und der Vertrag, um den es ging, wird jetzt ausgeführt, ganz normal, wie es mal gedacht war, vor dem Rechtsstreit. Aber wir haben eine Stunde uns ineinander verhakt. Und da habe ich zwischendrin auch wirklich Gas gegeben. Ich sag so, wie es ist. Aber das Ergebnis war geil, weil wir nachher doch noch mal einen Weg zueinander gefunden haben. Das war anstrengend. Aber vielleicht, und das bitte, das soll jetzt nicht so als eigene Schulterklopferei rüberkommen, aber vielleicht braucht es oft diese Anstrengung, sich auseinanderzusetzen, um dann eben doch diese Basis zu finden. Das will ich mit dieser kleinen Story von heute Morgen sagen. Und die hat echt ein paar Körner gekostet. Ganz ehrlich. Aber das ist es doch. Aber das ist doch das, was wir sagen.
Ja, großartige Geschichte. Und vielleicht aus dem Journalisten-Schubkästchen noch ein Hinweis für all diejenigen, die sich für Information versus Meinung sozusagen interessieren. Gebt euch nicht zufrieden mit einer Quelle. Gebt euch nicht zufrieden mit dem Instagram-Feed oder dem, was ihr auf LinkedIn lest oder aus eurer Tageszeitung oder aus einem Druckwerk aus dem Springer-Konzern, sondern bemüht euch mal, noch eine weitere, andere Quelle zu suchen und zu einfach die Frage zu stellen, stimmt das denn so? Und ich glaube, an dem Punkt ist schon wahnsinnig viel gewonnen.
Total, total, weil du nicht so schnell in eine Richtung gedrückt wirst und wir neigen dazu, weil wir alle so schnell sind, weil der Algorithmus so schnell ist. Das ist ein super Hinweis von dir und den unterschreibe ich zu 100%. Seid da wachsam, checkt verschiedene Quellen und macht euch ein Bild, ist schwer genug. Es ist komplex genug, die Themen sind komplex genug, aber das ist sehr wertvoll und sehr, sehr wichtig. Ja, ja.
So, dieses Mal haben wir eigentlich über Nur Mut, die Bühne ist nicht dein Feind gesprochen und hatten den Appendix politisch. Und ich fand das jetzt sehr gut, diesen Exkurs nochmal ein bisschen kurz zu machen, weil die Themen sind natürlich in den nächsten Wochen dann auch möglicherweise laufen die schon weg. Aber es könnte genauso gut sein, dass wir dann bessere Erkenntnisse haben zu den einzelnen Fällen und das dann einfach nochmal aufgreifen können. Mal gucken.
Mal gucken, mal gucken. Wir bleiben ja eh dran und ich habe ja da immer ein bisschen Druck auf dem Kessel, wie du weißt. Und ich weiß sehr zu schätzen, dass du da etwas runterkühlst, das Ganze. Ja, super. Nee, aber danke, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast.
Ja, natürlich.
Wenn wir gleich fertig sind, bleibe ich hier vorm Mikro sitzen und mache noch einfach eine, red einfach weiter in das Ding rein, damit der Druck auch ganz weg ist, ja.
So. Das war Sprich mit mir. Bitte gebt uns ein Like, einen Kommentar, gerne auf Spotify, auf Apple oder wo ihr sonst uns hört. Wir sind auch neugierig natürlich auf eure eigenen Kommunikationsthemen. Also schickt uns doch mal ein Thema, woran ihr gerade knabbert oder was ihr besonders interessant oder toll oder schwierig findet. Und das würden wir auch gerne mal aufnehmen. Gerne an ohnesorgekommunizieren.de oder podcon.de. Das sind so unsere Domains, die wir haben und euch anbieten können. Und Klaus, das war's für heute. Vielen Dank.
Ich danke dir.